ich heiße Angelo, bin 44 Jahre, komme aus der Ekklesia Hildesheim. Für die einen oder anderen wahrscheinlich so bekannt. Kultur, Nation, ich bin Sinti und wir haben auch zu Hause eine gemischte Gemeinde. Mein Vater ist da schon über 30 Jahre. Ich habe einen Durchbruch mit dem Herrn seit 7 Jahren, habe aber halt unseren Herrn schon halt in früheren Zeiten begegnen dürfen, aber nie einen wahrhaftigen Durchbruch bekommen letztendlich, weil ich immer wieder zurück in der Welt gegangen bin. Da werde ich euch aber auch gleich mit hineinnehmen ein Stückchen, damit ihr wisst überhaupt, mit wem ihr es zu tun habt und was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und schaue halt, dass ich das alles so ein bisschen halt kompakt hinbekomme, auch zeitlich. In einer Gemeinde das erste Mal zu predigen, ohne dass man sich kennt, ist nicht so einfach, muss ich sagen. Und ich bin auch jetzt halt nicht der erfahrene Prediger halt, der überall jetzt eingeladen wird. Es hat schon mal funktioniert und ich bin dankbar halt, dass ich diesen Dienst halt ausführen darf. Und ich dachte, okay, was kann ich euch sagen, was kann ich euch vermitteln? Und ich denke halt, ja, erstmal halt aus meinem Leben, das ist ganz gut so ein bisschen, aber halt vor allem halt über Jesus möchte ich erzählen. Und ich denke, da liegen wir eigentlich halt immer richtig, da kann man nie was falsch machen. Genau, und darum geht es eigentlich heute auch und das Thema wird auch heute so in der Richtung gehen. Ich wurde auch vorhin gefragt, was ist das Thema? Das Thema wird gehen, verstehen wir, wer Jesus ist? Oder wer ist Jesus in deinem Leben? Und glauben wir überhaupt noch das, was er damals getan hat? Sind wir noch, haben wir noch diesen glaubenden Herz? Und ich glaube einfach, es geht auch in der Richtung Erweckung. Und ich glaube und bin davon überzeugt, auch in meinen eigenen Reihen zu sehen, dass wir Mangel haben an Erweckung. Und wir teilweise schon etwas lau oder eingeschlafen sind und so ein bisschen halt dort uns bequem machen. Vielleicht kann ich dich heute mitnehmen halt, um dir halt einfach zu verstehen geben, wer ist Jesus? Um zu verstehen, wer Jesus in meinem und in deinem Leben letztendlich ist. Und der eine sagt jetzt sicherlich halt, ja, okay, ich weiß, wer Jesus ist. Ich habe ihn angenommen als Herrn und Retter und Heiland. Das ist auch wunderbar. Das ist auch Fakt. Aber ich glaube, es geht noch tiefer. Und ich glaube auch die, die jetzt halt gerade so ein bisschen halt schon länger mit dem Herrn sind, dass wir immer wieder neue Auffrischung brauchen, um in die Gegenwart Gottes hineinzukommen, um zu verstehen, wer ist Jesus wieder. Also ich brauche das immer wieder letztendlich. Und ich glaube halt auch die, die jetzt halt länger sind, aber auch vielleicht noch nicht so lange, wir brauchen immer wieder diese Erklärung, wer ist Jesus in meinem Leben, damit es nicht verloren geht. Und um zu verstehen, wer Jesus ist in meinem Leben oder an welchen Jesus ich auch glaube letztendlich, muss ich wissen oder sollte ich wissen, wozu ist Jesus überhaupt gekommen? Was hat er getan und was hat er vollbracht? Ich denke, das sind 3 wichtige Punkte einfach halt, um zu verstehen. Die meisten wissen das. Aber ich glaube, oder ich rede von mir, ich muss immer wieder neu daran erinnert werden, wozu ist mein Gott gekommen, mein Jesus? Wozu, was hat er getan und was hat er vollbracht? Und im Johannes 14, Vers 6 steht es ja geschrieben, ist für mich einer der stärksten Verse, zumindest für meinem Leben. Da sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und hier wird ganz klar gesagt letztendlich, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und jetzt will ich euch so ein bisschen halt auch in diesen 3 Punkten in meinem Leben mit hineinnehmen, will es nicht so ganz lang machen, damit ihr mich noch ein bisschen mehr kennen lernt, aber dann ist aber auch gut von mir. Also auf welchem Weg war ich letztendlich? Ich war auf einem Weg, das war geprägt von, ich bin sehr früh mit Alkohol und Drogen in Konflikt gekommen. Und ich hatte eine Sucht entwickelt dadurch letztendlich, wo der Schwerpunkt halt Alkohol ja und Drogen war. Ich habe eigentlich halt alle Drogen halt, die es auf dem Markt gibt, zur damaligen Zeit ausprobiert und genommen. Schwerpunkt war halt auch Kokain, wo ich halt sehr viel verstrickt war. Ich will da jetzt nicht ganz tief so eingehen, damit ihr einfach einen Blick habt. Dann war auf meinem Weg eine sehr dunkle Zeit mit Depressionen und Angst. Ich war sehr gewalttätig halt auch. Ich bin mit dem Gesetz immer wieder in Konflikt gekommen. Ich war etliche Male halt verhaftet worden, war auch unter anderem im Gefängnis, im Knast, wie man es halt nennen will letztendlich halt. Ich hoffe, ich kann ein bisschen lockerer sprechen. Zu Hause spreche ich sehr locker, deswegen versuche ich hier mich ein bisschen zurückzunehmen. Deswegen halt nimmt mir das nicht für übel, wenn das ein oder andere Wort so ein bisschen locker vielleicht ist. Genau, auch das hat mich in meinem Leben geprägt und begleitet. 2-mal war ich halt inhaftiert für eine längere Zeit, etliche Male vorher halt im Gefängnis. mehrere Beziehungen geführt halt. Natürlich sind Familien entstanden, Kinder entstanden, die sind alle zu Bruch gegangen. Alles durch diesen Lebenswandel letztendlich. Ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist hier in Tündern, war ich hier auch im Gefängnis. Über fast 3 Jahre. Das liegt jetzt halt über 20 Jahre her. Um es euch alles zu erklären, könnte ich diese Predigt jetzt beiseite tun, um dann halt nur von meinem Leben zu berichten halt. Aber ich will euch ganz kurz mit hineinnehmen. Welche Wahrheit habe ich gelebt? Ich habe eine Wahrheit gelebt, die war alles mit Intrigen und alles erlogen und betrogen. Letztendlich halt. Ich habe meine eigene Wahrheit mir dargestellt. Obwohl ich schon von Jesus wusste und sehr viel sogar halt, meines Erachtens, habe ich nicht diese Wahrheit gelebt und konnte dadurch halt auch gar nicht Jesus kennenlernen in meinem Leben. Das Leben, was ich geführt habe, war kein Leben. Es war ein Hinvegetieren. Es war, meines Erachtens, war es halt ein totes Leben. Auch das sagt uns ja das Wort Gottes halt. Ohne Jesus sind wir in den Augen Gottes tot. Das wird heute auch halt nochmal ganz kurz aufflammen letztendlich in der Predigt. Und dann will ich euch damit auch hineinnehmen halt. Also mein Leben war eigentlich halt, dass ich blind war, dass ich gelähmt war sozusagen, dass ich nichts hören konnte, weil ich in einer Position gelebt habe, die war total von dunklen Mächten umgeben. Und ich wäre 4-mal schon eigentlich nicht mehr am Leben. Auch das kurz zu erwähnen letztendlich, wo Gott mich bewahrt hat durch die Gebete meiner Eltern. Meine Eltern haben konstant oder bis zum heutigen Tag eigentlich halt eine Beziehung mit Jesus Christus und ich weiß, dass über 20 Jahre für mich gebetet worden ist. Ja, und heutzutage kann ich sagen, Gott hat mein ganzes Leben komplett neu gemacht. Vor 7 Jahren habe ich halt eine Begegnung mit dem Herrn gehabt. Das war der Durchbruch meines Lebens und ohne meinen Jesus würde ich jetzt nicht mehr sein. Er hat mich befreit von Alkohol, Drogen, von Ängste, alles in einmal so. Alles, was vorher nicht geschafft worden ist, auch kein Gefängnis oder irgendwas halt. Ich habe erkannt, wer mein Jesus ist. Und deswegen auch das Thema heute, wer ist Jesus überhaupt für uns? Okay, und da will ich euch auch hineinbringen, wofür Jesus überhaupt gekommen ist. Wir lesen im Lukas 7, Vers 20. Also ich bin danach noch für Fragen offen. Wenn einer noch halt etwas neugierig ist auf mein Leben, dann kann ich gerne mehr zu erzählen. Lukas 7, Vers 20 lesen wir. Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wisst ihr, da kommen diese Jünger von Johannes zu Jesus. Johannes schickt sie dorthin und fragen Jesus, wer bist du? Und die Antwort, die Jesus hat, die hat er ihnen gegeben, ohne Zweifel. Das heißt, Jesus wusste, wenn ich ihn jetzt nur so antworte, dann kann es die Gefahr bestehen, dass der Mensch nämlich schnell zweifelt, schnell vergessen tut letztendlich und vielleicht einen falschen Bericht gibt. Das heißt, Jesus war es sehr wichtig, dass er eine absolute Antwort ihnen gibt, die ohne Zweifel ist. Und da hat er Taten sprechen lassen. Lukas 7, Vers 21 bis 23 lesen wir. Also ich habe ein paar Bibelstellen habe ich auch weitergegeben, die werden dann aufgeblendet, aber ein paar habe ich auch hier noch stehen. Wir werden sehen, wie viel wir noch hineinnehmen werden. Zu derselben Stunde, als diese Jünger ihn jetzt gefragt hatten, zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehend, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wird das Evangelium verkündigt und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Amen. Genau. Und genau das ist, wozu Jesus gekommen ist. Genau das ist das Wesen Jesus Christus letztendlich halt. Genau das möchte er, dass wir sehend werden, dass wir wieder gehend werden, dass wir Reinheit empfangen, dass wir hören und dass wir von den Toten auferweckt werden letztendlich. Und oder dass wir errettet werden halt. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und das ist dieser Jesus, den ich kennengelernt habe. Und die Frage letztendlich immer, die im Raum steht, wer ist Jesus? Und die Frage, die ich noch stelle, ist, macht dein Jesus und mein Jesus dieses immer noch? Macht er das immer noch? Geschehen diese Zeichen und Wunder immer noch um uns herum? Hast du das schon mal erlebt letztendlich? Und dann, wenn die Frage oder wenn die Antwort jetzt nein wäre, dann müsste man sich fragen, an was kann es liegen? Wenn sie ja ist, dann ist es super letztendlich halt. Aber ich denke, die schwankt zwischen ja und nein, weil man manchmal nicht ganz versteht, was ist jetzt so richtig gemeint. Ich glaube, dass Jesus das immer noch tut. Amen. Amen, genau. Und das wissen wir, weil das Wort Gottes sagt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. So steht es geschrieben. Und ich möchte behaupten, mein lieber Bruder und Schwester, dass du schon diese Wunder erlebt hast in deinem Leben. Ich möchte das einfach so behaupten, obwohl ich dich gar nicht kenne. Und ich möchte behaupten von mir, weil ich mich kenne und erlebt habe, dass ich das auch erlebt habe. Ich habe gesehen, wie Blinde sehend worden sind, Lahme gehend geworden sind und Tote auferweckt. Jetzt kommt es aber. Vielleicht nicht physisch, körperlich, aber geistlich. Versteht ihr? Und das möchte Jesus Christus. In erster Linie möchte er, dass wir geistlich erweckt werden wieder. Natürlich heilt er darüber hinaus und macht das natürlich. Er ist er selber. Aber darum geht es heute nicht. Es geht heute um geistliche Erweckung, damit wir verstehen, wer Jesus ganz neu in meinem Leben wieder ist, auch wenn du schon über Jahre mit Gott gehst. Weißt du, denn halt Jesus sagt, wenn wir, oder das Wort Gottes sagt, wenn wir ohne Jesus sind, dann sind wir in den Augen Gottes wie tot. Und so steht es geschrieben in Epheser 2, Vers 4 bis 5. Hier habe ich halt aber die Hoffnung für alle. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in den Augen Gottes tot. Doch er hat uns sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Amen. Wisst ihr, und genau das ist der springende Punkt. Gott möchte uns geistlich neu erwecken. Und das durfte ich erleben, dass ich wieder sehen konnte, dass ich wieder leben durfte, als ich eine Beziehung oder eine aufrichtige Beziehung mit Gott erlebt habe. Weißt du, und wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben, dann solltest du als erstes an dir selbst erkennen können, dass du wieder sehen kannst, dass du gehen kannst, dass du leben kannst. Und wenn diese Dinge, ich möchte auch keinen zu nahe treten, diese Predigt geht auch persönlich an mich immer wieder, wenn diese Dinge noch nicht entstanden sind in deinem Leben, dass du sagst, ich kann das noch nicht so umsetzen, noch nicht sehen, noch nicht erleben und nicht wirklich leben durch die Kraft Christus, dann will ich hoffen, dass ich dich heute vielleicht halt damit hineinnehmen kann, dass du Offenbarung in deinem Leben bekommst, dass du dann Neues halt bekommen kannst und empfangen kannst durch Christus. Und daran glauben wir. Denn ich glaube, dass wir Erkenntnis brauchen. Wir brauchen Erkenntnis. Was will Gott überhaupt? Dafür muss ich aber Gott kennenlernen. In seiner Erkenntnis hineinwachsen. In seiner Gnade hineinwachsen. So steht es geschrieben. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Wisst ihr, und genau das wollen wir und brauchen wir, dass wir in die Erkenntnis Gottes hineinwachsen wollen und müssen, um sehen zu können, um gehen zu können, um wieder Tote aus dem Leben, ins Leben hineinzurufen letztendlich halt. Und genau da ist das Problem meines Erachtens letztendlich, wo ich denke, mittlerweile habe ich ja halt auch schon einige Gemeinden kennengelernt, einige Christen kennengelernt und auch Erweckung erlebt letztendlich, wo ich denke, ey, der ist seit 20 Jahren mit Gott und er hat Gott noch nicht wirklich erlebt. Er ist jetzt 50 oder 30 oder 40 oder 5 Jahre mit Gott und das kann nicht sein, dass er noch nicht Christus erlebt hat in seinem eigenen Leben. Das ist nicht der Wille Gottes. Gott möchte, dass wir ihn erleben. Wir haben einen lebendigen Gott. Amen. Wir haben einen lebendigen Gott letztendlich. Weißt du, und darum stehen sie immer noch da, wo sie am Anfang gestanden haben, als sie eine Begegnung zwar mit Jesus hatten und eine Entscheidung getroffen haben, aber sie sind nicht weitergewachsen in der Erkenntnis und der Gnade Gottes. Sie haben nicht wahrhaftig verstanden, was ist überhaupt die Gnade Gottes. Und ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, an was kann es liegen? Warum ist das so? Warum erleben sie so wenig Gott? Ich glaube einfach halt, und ich kann mir auch vorstellen, dass es vor 50 Jahren auch noch anders war als zur heutigen Zeit. Das muss man auch noch bedenken. Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine ganz extreme Zeit, ist eine böse Zeit, und wir müssen diese Zeit auskosten, auch in der Erkenntnis Gottes hineinzuwachsen. Und ich glaube, dass es an Mangel der Gemeinschaft ist. Die Gemeinschaft ist das A und O. Du bist zur Gemeinschaft berufen. Weißt du, halt die Gemeinschaft halt in der Gemeinde, die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft in den Hauskreisen, die Gemeinschaft natürlich in erster Linie mit Gott zu haben, mit dem Heiligen Geist zu haben letztendlich. Daraus erkenne ich, was Gott wirklich von mir will, und dadurch kann ich wachsen letztendlich. Du bist nicht berufen, einen Sologang zu machen. Oder letztendlich halt das Wort Gottes. Sie hören das Wort Gottes, aber es bleibt nichts in ihren Herzen. Weißt du, so schnell wie wir es hören oder manchmal wie wir es hören, so schnell ist es wieder verloren gegangen. Ich kenne Menschen in den Gemeinden letztendlich halt, sie kommen hinein, oder ich war auch so einer, ich hörte, ich war ergriffen, und als ich durch die Tür gegangen bin, habe ich es vergessen. Wisst ihr, Und ich glaube, das passiert uns alle. Also mir passiert es immer noch. Also versteht mich nicht falsch, ich nehme euch den Wind aus den Segeln. Ich bin nicht der Perfektionismus. Gott ist es, Jesus ist es. Das heißt also letztendlich, halt mir passiert das auch, aber ich muss Acht haben, dass ich diese Dinge weiter behalte, beibehalte. Dann halt die Heiligung. Die Heiligung an sich ist für mich einer der wichtigsten Punkte halt meines Glaubenslebens, zumindest für mich. Das heißt also Erneuerung zulassen, aber manche lassen keine Erneuerung zu. Oder natürlich halt auch, es gibt so seelische Bekehrungen, sie entscheiden sich für Jesus, ohne zu wissen, was hat Gott überhaupt für mich getan. Das gibt es auch. Da begleite ich halt auch einige Menschen letztendlich halt, wo ich das jetzt aufarbeite mit ihnen letztendlich. Damit sie einfach aus diesen seelischen herauskommen, dass sie geistliche Christen werden. Das möchte letztendlich Gott von uns. So ist meines Erachtens. Wir lesen weiter und wir wollen im Johannes 6, Vers 5 bis 9 lesen. Da geht es um die 5000, um euch kurz hineinzubringen, da geht es um die 5000, die versorgt werden wollen. Kennt ihr alle. Und da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen nur noch ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Also es waren 5000 Menschen und Jesus schaut auf diese Menschen und es werden ja nur Männer gezählt. Es waren ungefähr zwischen 20 und 25.000 Menschen, wenn wir Kinder und Frauen dazu zählen letztendlich. So habe ich es mal theologisch gehört. Und ich denke, dass diese Zahl greift auch halt in den Tatsachen eigentlich. 20 bis 25.000 Menschen. Und Jesus schaut auf sie und nicht die Jünger fragen Jesus, was tun wir jetzt, sondern Jesus fragt die Jünger, was tun wir jetzt. Das fand ich schon mal halt sehr, ja, sehr interessant letztendlich an der ganzen Sache. Wisst ihr, und als Jesus das fragt, da werden sie ganz unsicher. Diese Jünger, ich will uns da so ein bisschen halt den Wind aus den Segeln nehmen und so ein bisschen halt, dass sogar die Jünger, die ja mit Jesus gegangen sind und bevor dieses Ereignis war, haben sie vorher Zeichen und Wunder mit ihm erlebt. Das heißt, sie haben schon mit ihm Zeichen und Wunder erlebt und haben ihn kennengelernt. Wisst ihr, und dann fragt Jesus Christus, was können wir tun? Und was tun sie? Sie überlegen aus eigener Kraft, was kann ich tun? Der eine sagt, ich brauche so viel Geld, aber das haben wir nicht. Der andere sagt, wir haben nur so wenig und das reicht nicht. Und sie versuchen aus eigenen Ideen, aus eigener Kraft. Warum? Weil sie nicht verstanden haben, wer Jesus ist. Obwohl Jesus bei ihnen war. Zeichen und Wunder gesehen. Und sie haben es nicht verstanden. Wie viel mehr brauchen wir die Gegenwart Gottes, um immer wieder neu zu wissen? Und deswegen sage ich euch, egal wie lange du bist, wir brauchen immer wieder es neu zu verstehen, wer ist Jesus? Wenn sogar die Jünger, die bei ihm waren, hautnah nicht wissen, wer er ist. Versteht ihr? Und sie haben überlegt. Und wie oft passiert uns das? Gott schaut mit dir gemeinsam dein Problem an. Also ich habe Probleme. Ich habe Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr Probleme habt oder ob ihr alle schon halt ohne Probleme seid, aber ich habe immer wieder Probleme. Und ich glaube, Probleme, Krankheiten, Finanzen, alles was da ist, das begleitet uns halt. Die Frage ist natürlich, mit wem mache ich das Ganze? Und Jesus schaut mit dir gemeinsam in das Problem hinein und fragt dich, ey, und was machen wir jetzt? Und du überlegst krampfhaft, also ich überlege krampfhaft, ey, was kann ich zuerst tun? Wie kann ich das bewältigen? Kann ich mehr arbeiten? Kann ich das machen? Kann ich das machen? Ey, derjenige, der dich gefragt hat, das ist die Lösung. Jesus Christus. Warum bin ich so? Weil ich in diesem Zeitmoment, in diesem Zeitfenster nicht verstanden habe, wer ist Jesus? Er ist der Problem aller, er ist die Lösung aller Probleme in deinem Leben letztendlich halt. Weißt du, und wenn wir Jesus wahrhaftig nachfolgen, dann sollten wir immer auf ihn schauen und mit ihm herausfinden, was da letztendlich die Lösung ist halt. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen auch verstehen, wer wir in Christus sind. Wir können nur verstehen, wer wir in Christus sind, wenn wir verstanden haben, wer ist Christus. Sonst werden wir das nicht verstehen können. Im Jesaja 9, Vers 5 steht geschrieben, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Kennen wir alle. Amen für das Wort letztendlich. Und wisst ihr, hier ist ein wichtiger Indiz zu sehen. Hier steht, die Herrschaft liegt auf seine Schultern. Die Herrschaft liegt nicht auf meine oder deine Schultern. Wisst ihr, und wenn wir das erkannt haben, dann gibt es halt auch ein Empfängnis, dann gibt es halt auch eine Erkenntnis. Aber wir versuchen, viele Probleme ja einfach selbst zu lösen. Aber Gott sagt, oder Jesus sagt hier, die Herrschaft liegt auf meinen Schultern. Wisst ihr, und wenn wir das leben, wenn wir das annehmen konnten, wenn wir da verstanden haben, wer Jesus ist, wenn wir komplett die Herrschaft übergeben haben an Jesus Christus, dann werde ich empfangen. Dann werde ich empfangen, nämlich einen wunderbaren Ratgeber in meinem Leben. Solange ich selber versuche, werde ich das Ratschluss Gottes halt beiseite schieben. Und welchen besseren Ratgeber gibt es in meinem Leben als Jesus Christus? Aber die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Ich muss die Herrschaft ihnen übergeben. Wenn ich das tue, dann habe ich an meiner Seite einen starken Gott, weil ich ihm die Herrschaft übergeben habe. So geht es weiter und ich werde an meiner Seite einen ewigen liebenden Vater haben. Nicht nur die 70, 80 Jahre hier auf dieser Erde, sondern für die Ewigkeit. Aber die Herrschaft liegt auf seinen Schultern. Herr, mein ganzes Leben gehört dir. Ich will verstehen, wer du bist und immer mehr von dir haben. Und letztendlich halt auch diesen Friedefürst. Der Friede Gottes, als Jesus gegangen ist, hat er gesagt, etwas lasse ich bei euch. Das ist der Friede. Weißt du, und du bist zum Frieden berufen. Aber das geschieht nur, wenn du die Herrschaft wirklich Jesus übergeben hast. Denn die Herrschaft liegt auf seinen Schultern. Und das müssen wir lernen, das müssen wir verstehen einfach halt, dass nicht wir es sind, sondern halt Jesus Christus halt. Und das können wir aber nur, wir können die Herrschaft ihm nur übergeben, wenn wir verstanden haben, wer ist Jesus? Oder glaube ich noch an diese Dinge und Taten und Wunder, die er damals getan hat letztendlich? Wir lesen weiter, Johannes, ich überspringe gerade ein bisschen, ich denke, das ist jetzt wichtiger. Johannes 9, Vers 4 bis 7. Da spricht Jesus, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, welche Übersetzung wir haben, und machte einen Brei mit Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte, da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die meisten kennen diese Geschichte. Ich habe da jetzt halt nur etwas herausgezogen, aber um das halt vielleicht nicht nochmal mit hineinbringen, es geht da um einen Blinden, der von Geburt an blind ist und Jesus begegnet ihn und wird ihn natürlich oder macht ihn sehend. Und dieses Bild ist für mich das Bild auf die Menschheit, die ohne Jesus sind. Ohne Jesus sind wir blind. Ohne Jesus verstehen wir nicht. Wenn wir nicht verstanden haben, wer Jesus ist, dann werden wir nicht sehend. Er hat hier diese Begegnung gehabt. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen Begegnungen mit Jesus haben, diesen Brei auf ihren Augen bekommen, aber es trotzdem nicht verstanden haben, wer Jesus ist. Und da will ich euch noch ein Stückchen mit hineinnehmen. Weiter steht es geschrieben, warum dieser Mensch überhaupt sehend wieder wurde. Da lesen wir, unterwegs sah Jesus einen Mann, der ist jetzt der gleiche Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Und Jesus antwortet, weder noch, antwortete er, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Oder halt auch die Kraft oder die Herrlichkeit letztendlich halt. Wir nehmen das Wort Herrlichkeit. Vielmehr soll an ihm die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Weißt du, und ja, die Frage ist letztendlich halt, oder Gott möchte, wenn er uns sehend gemacht hat, wie verherrlichen wir denn Gott? Wie verherrlichen wir Jesus Christus? Wie gehe ich mit meinem Leben voran letztendlich halt? Vorhin hatte ich ein Gespräch mit einem Bruder, ich glaube mit dir, dass man auch an uns erkennen sollte letztendlich halt, ja, dass die Herrlichkeit Gottes auf uns ist. Dass Menschen erkennen, ey, mit dem Menschen ist etwas anders. Wie tun wir das? Wie setzen wir das Ganze um? Der Mann, der sehend wurde, wie verherrlichte er ihn? Da will ich euch kurz mit hineinnehmen, ich mache auch einen kleinen Sprung gerade. Also der Mann, der sehend wurde, wie verherrlichte er ihn? Was tat er genau? Und jetzt wollen wir uns diese Person auch jetzt halt zum Schluss jetzt nochmal kurz anschauen. Im Johannes 9, Vers 10 bis 11 steht geschrieben, Da sprachen sie zu ihm, also zu dem Blinden. Der Blinde wurde genommen, um euch hineinzunehmen, der Blinde wurde genommen in die Synagoge oder wo auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren, um zu wissen, was ist an ihm jetzt passiert. Und da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Hier passiert etwas halt, und er ist in einem Prozess, von diesem Prozess werde ich euch jetzt erzählen, wie er Gott verherrlichte. Ich glaube, zu diesem Kontext halt zu sehen, er kannte Jesus noch nicht wirklich so. Deswegen auch die Frage, wer ist Jesus für ihn gewesen da? Für ihn ist er gewesen ein Mensch. Erstmal ein Mensch, weder der Sohn Gottes, weder der Messias, weil er wahrscheinlich halt noch nicht ganz greifen konnte, zu diesem Zeitpunkt zumindest halt. Und er nennt ihn ein Mensch, Jesus hat es getan. Aber was er getan hat, er hat ihn dadurch verherrlicht. Er hat ganz klar gesagt, er wurde geheilt durch diesen Menschen letztendlich. Sicherlich dachte er, wer Jesus ist oder hat schon mal was von ihm gehört. Aber so annehmen konnte er es noch nicht halt. Er als Jude letztendlich, blind, abgeschotten von der Welt letztendlich zur damaligen Zeit, wie ein Aussätziger. So müsst ihr euch das vorstellen. Da gab es noch keine Blindenschule oder sowas. Versteht ihr? Und er wusste nichts davon, aber er hat schon mal gehört wahrscheinlich von diesem Namen Jesus. Und er bekannte ihn, obwohl er vielleicht auch gehört hat, Jesus ist der große Anstoß gerade hier in der Gegend. Aber er bekannte es trotzdem, weil er hin und weg war. Ist doch klar, von Geburt an blind und dann sehend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was der in sich trug, welche Freude, welche Stärke. Er war ganz hin und weg. Aber Jesus kannte er eigentlich nur als Menschen, er konnte nichts anderes sagen. Wir lesen jetzt weiter. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er denn? Und er antwortete, ich weiß es nicht. Wisst ihr, das machte mich irgendwie, bewegte mich und machte mich das ein bisschen traurig. Der Mann, der Mensch, der ihn das Licht wiedergab, letztendlich zu sehen, und er wusste nicht, wo er ist, weil er nicht begriffen hat, wer er ist. Versteht ihr? Und deswegen die Frage wieder, wer ist Jesus in unserem Leben? Wer ist Jesus für dich? Nur ein Moment, ein Augenblick? Wie oft geschieht uns das? Du hast eine Begegnung mit Gott, mit Jesus, mir ist das immer wieder geschehen und wahrscheinlich halt werde ich davon nicht verschont bleiben, wenn ich nicht achtsam bleibe. Ich habe eine Begegnung mit Jesus Christus und plötzlich halt tut Jesus was und ich sage mal jetzt einfach, ich werde wieder sehen, weil ich irgendwie halt wieder Nebel vor meinen Augen hatte und gehe wieder raus und vergesse ganz, was er an mir getan hat und weiß eigentlich gar nicht, wo er ist. Wir sagen die meisten, ja, er ist ja in mir. Ja, das ist richtig. Aber wisst ihr, wie oft vergessen wir, was Jesus getan hat in meinem Leben. Und er hat es zwar nicht vergessen, er hat Jesus bekannt, aber er wusste nicht, wo Jesus ist. Warum wusste er es nicht? Weil er es nicht verstanden hat, wer Jesus ist. Versteht ihr? Und deswegen auch die Frage an dich und an mich, wo ich denke halt, das ist auch halt, steht so ein bisschen im Mittelpunkt. Wie verherrlichst du Gott in deinem Leben? Eigentlich sollte diese Frage für uns nicht relevant sein. Wenn ich verstanden habe, wer Jesus ist, dann verherrliche ich Gott. Jeden Tag, jede Minute, jede Zeit in meinem Leben. Und ich kann von mir nur reden. Manchmal ist es nicht immer so, weil ich manche Dinge vergessen habe. Wisst ihr, und da brauchen wir neue Erweckung, neue Verherrlichung. Und Neues will Gott uns geben letztendlich halt. Lasst uns noch mal kurz auf diesen Mann schauen. Im Johannes 9, Vers 26 bis 27. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Also das zweite Mal haben sie ihn jetzt geholt. Es ist wahrscheinlich eine gewisse Zeitspanne auch vergangen. Das ist ganz wichtig jetzt hier. Eine gewisse Zeitspanne ist vergangen, auch wenn wir uns alles in Johannes halt sehen. Zeitangaben sind dort nicht drin. Und dann holen sie ihn wieder und fragen ihn wieder, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Und jetzt kommt's. Und er antwortete ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da hat er schon erkannt, wer Jesus ist. Durch die Jünger. Versteht, da hat er erkannt, das ist ein Prophet, das ist irgendwas, das ist etwas halt, was von Gott gesandt worden ist, das ist Jesus Christus. Und jetzt ist er in diesem Prozess drinne, um Gott besser kennenzulernen. Und jetzt sagt er, ja, wollt ihr auch seine Jünger werden? Daran erkenne ich das, an diesem Kontext, dass er da noch mehr Erkenntnis hat. Noch mehr Erkenntnis. Ihr erinnert euch, wir hatten vorhin das Wort Erkenntnis. Und er bekennt Jesus das zweite Mal, letztendlich. Und dann ist weiter etwas geschehen. Ich überspringe gerade etwas nochmal. Und dann ist weiter etwas geschehen. Und ich zähle dir jetzt die Punkte auf, wo ich sehe, wie er in einem Prozess Jesus Christus verherrlicht hat, wie er da hineingekommen ist, wie er durch Erkenntnis mehr und mehr gewonnen hat in seinem Glaubensleben letztendlich halt. Und da will ich dich jetzt kurz mit hineinbringen, dann ist es auch gar nicht mehr so lange. Im Kontext lesen wir, wenn wir weiterlesen, wer sich da ein bisschen mit auskennt, als er das getan hat, als er Jesus zweimal bekannt hat, sie haben ja auch damals seine Eltern zu ihm geholt und die Eltern sagten, wir werden nicht antworten für ihn, sondern er soll selbst antworten. Wisst ihr warum? Weil er bezeugt hat, dass er Jesus ist und er an Jesus glaubt letztendlich halt, wurde er ausgestoßen von der Synagoge. Wenn das seine Eltern jetzt gemacht hätten, dann würden sie auch ausgestoßen werden. Und hier, durch diese Erkenntnis, die er gemacht hat, durch die zweite Erkenntnis, wurde er ausgestoßen aus der Synagoge und hat bezeugt letztendlich halt auf eine Art, dass Jesus der Messias ist. Und das bedeutete für ihn eigentlich halt, dass er keinen Schutz mehr hatte. Er hat ein Jude in der Synagoge Schutz bekommen und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hatten einen hohen Standard letztendlich und die hatten auch eine gewisse Macht. Und sozusagen halt fing da an, wenn du Jesus Christus als dein Messias bekannt hast, fing es da an, die Christenverfolgung. Du hattest keinen Schutz mehr und du wurdest verfolgt. Und jetzt komme ich dazu. Und dieser Mann verherrlichte Jesus in einem Prozess, den er gegangen ist. Er ist in einem Prozess gegangen. Und drei Punkte sind mir da groß geworden. Drei Punkte, die ich dir heute sagen möchte. Punkt 1 ist Gehorsam. Punkt 2 ist Bekennen. Und Punkt 3 ist, er hatte ein Opfer oder ein Verzicht letztendlich halt wegen Jesus. Ich will dir ganz kurz das erklären. Gehorsam hat damit was zu tun. Als er Jesus begegnet ist am Anfang, wir erinnern uns, und Jesus ihm diesen Brei in seinen Augen machte oder auf seinen Augen machte, sagte Jesus etwas zu ihm. Geh hin zum See. Wisst ihr, der war Jahre, Jahrzehnte blind. Der hätte auch sagen können, hätte das runterreißen können, sagen, ich mache das nicht. Aber etwas Geistliches, etwas Heiliges war in diesem Moment. Und er hat es verstanden. Und er ist zu diesem See gegangen letztendlich halt und hat sich dort gewaschen. Weißt du, das war ein Gehorsamschritt, den er gegangen ist, weil Jesus ihm das gesagt hat. Und ich nenne es persönlich für mich. Auf dieses Bild zu sehen, ist es wie eine Art von Heiligung. Heiligung ist, du gehst voran und du wirst sehen dadurch. Und wir wissen und kennen diese Bibelstelle letztendlich halt, jagt dem Frieden und der Heiligung hinterher. Und jetzt kommt es, sonst werdet ihr Gott nicht schauen. Wisst ihr, und danach konnte er erst Gott schauen. Das ist ein Bildnis, ist das, ein geistliches Bildnis. Er war gehorsam letztendlich halt und hat auf den Hinweis gehört, was Jesus ihm gegeben hat. Dadurch konnte er Jesus erkennen, wer Jesus ist. Hätte er das am Anfang schon nicht gemacht, wären auch alle anderen nicht halt letztendlich halt so gewesen. Dann bekannte er Jesus. Er bekannte Jesus letztendlich halt, dass Jesus ihn geheilt hat, obwohl er wusste, Jesus ist ein Anstoß hier. Aber er bekannte es. Und da ist diese Bibelstelle mir groß geworden. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Das hat er schon gemacht da. Er hat vor Menschen Jesus Christus bekannt. Wisst ihr, und dann geht, und ich denke, wir werden in einer Zeit hineinkommen, wo es immer schwieriger wird, unseren Glauben zu bekennen. Wo es immer schwieriger wird, Jesus Christus zu bekennen. Es wird immer, immer schwieriger letztendlich halt. Aber wir haben keine Zeit mehr, um nachzudenken, sondern ich glaube, wir müssen und sollten immer mehr Jesus bekennen. Auf die Straße wieder rausgehen letztendlich. Dann der dritte ist Opfer und Verzicht. Er wurde ausgestoßen aus der Synagoge. Da haben wir gerade gelesen. Ausgestoßen durch das Bekennen. Und das ist eigentlich halt das Größte halt. Er suchte keine Anerkennung bei Menschen. Er suchte keine Anerkennung. Und er hat gesagt, ja, so war es und so ist es. Und da steht geschrieben im Lukas 9, Vers 23 bis 24. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das hat er getan. Aber weiter geht der Vers. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Wisst ihr, und das hat dieser Mann gemacht. Und das ist dieser Prozess, den er gegangen ist. Er hat Gott verherrlicht in diesem Prozess, in diesen drei Eigenschaften. Gehorsam, Bekennen und er hat Opfer gebracht. Weißt du, und dadurch ist Folgendes passiert. Dadurch hat er verstanden, wer Jesus Christus ist. Dadurch hat er es verstanden. Nämlich, das erkennen wir an dieser eine Bibelstelle. Johannes 9, Vers 35 bis 38. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Also er wusste immer noch gar nicht halt, als sie ihn ausgestoßen hatten, wusste er immer noch nicht wirklich, wer Jesus ist. Er antwortete und sprach der Blinde, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Wisst ihr, Jesus hat gesehen seinen Prozess. Jesus hat gesehen, was er getan hat. Er war gehorsam, er bekannte und letztendlich halt hat er verzichtet oder ein Opfer gebracht. Und er hat verstanden dadurch, wer Jesus Christus ist. Und dann ist nämlich Folgendes passiert. Dann ist er anbetend niedergefallen, weil dann hat er verstanden, dass es der Sohn Gottes ist. Und genau das will Gott von uns, dass wir ihn anbeten in Geist und Wahrheit. Aber wir können ihn nur anbeten in Geist und Wahrheit, wenn wir verstanden haben, wer Jesus Christus ist. Genau. Und ich bin der Meinung, wenn du oder wenn Menschen einfach halt noch nicht erkannt haben, wer Jesus Christus ist, wenn sie einfach immer noch halt nicht sehen können, auf das will ich mich jetzt mal stellen kurz, dann glaube ich, meine Lieben, dass es immer noch sein kann, dass dieser Mensch, diese Person immer noch da steht, wo Jesus ihm den Brei draufgetan hat. Deswegen halt, und er noch nicht zum See gegangen ist. Weißt du, und wir müssen uns prüfen da, ob wir vielleicht halt noch Brei auf diesen Augen haben, damit wir zu diesem See gehen, damit wir uns abwaschen. Ich spreche nicht von verloren gehen. Ich spreche nicht errettet zu sein. Davon spreche ich nicht. Diese Begegnung hat er ja gehabt. Und diese Begegnung haben viele gehabt. Aber Gott zu erleben, zu wissen, wer Jesus ist, da brauche ich halt sehende Augen, geistlich sehende Augen. Versteht ihr? Und ich glaube einfach halt, dass es sein kann, dass Menschen immer noch an dieser ersten Stelle stehen und immer noch nicht so runtergegangen ist zu diesem See, was den Namen der Gesandte hatte letztendlich halt. Und ich schließe das Ganze jetzt halt auch mit Matthäus 16, Vers 13 bis 16. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen anderen Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Preis den Herrn. Diese Erkenntnis, die hat Petrus bekommen durch den Geist Gottes, durch Gott selbst letztendlich halt. Das lesen wir letztendlich halt in den letzten Vers. Und Jesus antwortete, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreich sollen es nicht überwältigen. Wisst ihr, meine Lieben, das will Gott zu dir sagen, dass er seine Gemeinde auf dich baut, weil du erkannt hast, wer Jesus ist. Amen. Seid gesegnet. Ja, ich habe es auf dem Herzen tatsächlich halt, habe ich nur nicht getraut. Halleluja, preis den Herrn. Danke, Jesus, für deine Führung. Halleluja. Ja, lasst uns unsere Augen noch mal schließen. Genau, und ja, ich denke, Gott hat zu dir, zu uns geredet und wenn du die Meinung bist, ey, da ist etwas noch in meinem Leben und ja, ich war eigentlich so klar und so sehend, aber irgendwie halt ist es alles wieder verschwommen und neblig oder irgendwie halt habe ich noch gar nicht diesen Gang gemacht zu diesem See, ja, dann will ich einfach halt mit dir heute beten und will einfach halt beten, dass dieser, ja, dass du diesen geistlich diesen Gang dorthin machst. Ich weiß nicht, wer sich da traut, einfach halt die Hand zu heben, wer eigentlich sich da angesprochen fühlt. Gibt es da einen von uns, der sich da angesprochen fühlt? Einer? Okay, das ist schon mal gut. Denkst du halt noch einer halt letztendlich halt, dass du sagst, ey, ich brauche diese Reinigung, ich brauche einfach halt diese neue Begegnung mit Gott. 2, 3, 4. Also es sind einige. Und ich finde das gut, dass du so ehrlich bist. Und ich glaube immer noch, habe ich es im Herzen, dass noch einige da sind, die sich vielleicht nicht trauen. Weißt du halt, aber das ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Weißt du, und es ist nicht deine Berufung, dort stehen zu bleiben, wo du diese Begegnung mit Gott hattest. Sondern deine Berufung ist es, weiterzugehen zu diesem See, Gott zu bekennen, Opfer zu tragen, damit du wirklich Gott sehen kannst und seine Herrlichkeit. Halleluja. Vater, ich danke dir dafür, für diese Güte und Gnade. Vater, ich danke dir, oh Herr, dass du ein gewaltiger und gütiger Gott bist, oh Herr. Vater, und dass es an deinem Herzen ist, dass wir dich begegnen, dass wir eine Begegnung mit dir haben und dass wir sehen werden, oh Herr. Vater, und du hast diese Hände gesehen, oh Herr, die sich da jetzt aufgetan haben. Vater, und jetzt in diesem Moment machen sie sich auf, oh Herr, wie du es zu ihnen gesagt hast, wie du es sagst zu diesem Blinden. Geh zu diesem See und lass diese Augen waschen. Vater, oh Herr, und so bete ich, oh Herr, dass es jetzt sehende geistliche Augen werden. Für diese ganze Gemeinde will ich beten, oh Herr, dass wirklich diese ganze Gemeinde ein sehendes Herz bekommt, sehende geistliche Augen. Vater, oh Herr, dass du neue Erweckung hineingibst, oh Herr, da wo lahm es geworden ist, oh Herr, dass du wieder auferweckst, oh Herr, dass sie gehen und auferweckt werden, oh Herr. Vater, oh Herr, denn du hast deine Gemeinde berufen, oh Herr, um aufzustehen und zu leben, oh Herr. Vater, und ich danke dir für jeden Einzelnen, oh Herr. Ich danke dir, oh Herr, für diese Güte und Gnade, oh Herr. Amen. Seid gesegnet. Amen.